Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenstein
und Daniela Schmiedeke,
eure ModeratorInnen von Niere2Go. Liebe ZuhörerInnen, heute haben wir nach einer kurzen Sommerpause wieder ein ganz besonderes Thema für euch. Wir wechseln zusammen die Perspektive und bekommen von einem Patienten, der nunmehr seit 35 Jahren auf wechselnde Nierenersatzverfahren angewiesen ist, ganz persönliche Einblicke in sowohl die schwierigen, aber bestimmt auch schönen Momente seit dem Eintreten der Dialysepflichtigkeit. Ich bin gespannt, wie er seine bewegte medizinische Historie erlebt hat, weil sie wirklich sehr ereignisreich war und was wir als Ärztinnen hieraus lernen und mitnehmen können. Und obwohl ihm immer wieder durch medizinische Behandlungen Kraft und Zeit abverlangt wird, oder vielleicht auch gerade deshalb, wir werden es gleich von ihm erfahren, setzt er sich auch noch ehrenamtlich für andere nierenkranke Menschen ein. Ich freue mich ganz besonders, dass wir ihn heute zu Gast haben und für sein Vertrauen herzlich willkommen, Heinrich Haag. Stellen Sie sich doch gerne noch einmal kurz vor.
Hallo, mein Name ist Heinrich Haag, bin 68 Jahre alt, bin seit 4 Jahren Rentner und bin, wie so gehört, seit 35 Jahren unter Nierenersatztherapien. 1989 wurde diagnostiziert, dass ich eine Niereninsuffizienz habe. Und innerhalb eines Jahres wurde ich zum Dialysepatient. Einen Tag nach meinem 33. Geburtstag erhielt ich meine erste Dialyse, die ich sehr gut vertragen habe und von dem Tag an mehrere Jahre an der Dialyse hing. Ich war Angestellter im öffentlichen Dienst, in einem technischen Beruf und bin von Anfang an sehr offen gegenüber meinem Arbeitgeber, meiner Personalverwaltung mit dem Thema umgegangen und habe erklärt, dass ich nierenkrank bin und dass mir eine Dialyse bevorsteht, obwohl ich selber nicht wusste, was das heißt. Als es dann soweit war, habe ich mich aufgrund eines Mitpatienten entschieden, nachmittags zu dialysieren und bin zu meinem Arbeitgeber gegangen und habe gesagt, ich muss jetzt zur Dialyse, 3-mal in der Woche, nachmittags. Weil kann man das handhaben? Aus Informationen über Freunde, die bei einer Krankenkasse gearbeitet haben, habe ich gehört, große Firmen würden ihre Mitarbeiter freistellen. Mit diesem Argument bin ich dann, wie gesagt, zu meinem Personalchef. Und der hat gesagt, wenn das bei großen Firmen ist, dann ist das bei uns auch so. Somit konnte ich jeden Nachmittag um 12 Uhr meinen Arbeitsplatz Montag, Mittwoch und Freitag verlassen und zur Dialyse gehen. Ich bin, wie gesagt, von Anfang an sehr offen und sehr ehrlich damit umgegangen und hatte somit auch immer ein offenes Ohr, ob das von meinen direkten Vorgesetzten oder von meinen Amtsleitern oder sowas war, die damit sehr gut und sehr fair mit mir umgegangen sind. Auch meine Kollegen haben das nie bemängelt, obwohl ich jetzt nicht jedem erklärt habe, warum, aber es hat sich eigentlich rumgesprochen. Und ich hatte nie Probleme damit, dass ich jeden zweiten Nachmittag um 12 Uhr meinen Arbeitsplatz verlassen hatte. Die Zeit, die mir an diesen Tagen fehlte, die wurde mir gutgeschrieben. Man sagt, wie wenn man einen normalen akuten Arztbesuch hat, so wurde das geregelt und gehandhabt. Man ging damals von einer Zeit von 3, vielleicht 4 Jahren aus, nur da ich Blutgruppe 0 negativ habe, hat es bei mir damals schon mindestens 7 Jahre gedauert.
Jetzt wollte ich Sie eigentlich gerade fragen, was Ihnen damals vielleicht eine Erleichterung verschafft hat oder was Ihnen leichter gemacht hat, damit umzugehen mit der Diagnose. Aber ich glaube, das habe ich schon rausgehört. Dieses positive Arbeits- und KollegInnenumfeld hat es bestimmt leichter gemacht, aber wissen Sie noch, was Ihnen so damals irgendwie durch den Kopf ging, als man gesagt hat, jetzt ist es wirklich soweit für die Dialyse oder wurden Sie gut vorbereitet auf die Dialyse? Was hat es ärztlicherseits vielleicht auch leichter gemacht oder was fanden Sie schwierig am Anfang bei der Behandlung?
Ich hatte das, ja, ich kann es selber nicht beschreiben, warum ich das so leicht oder so einfach genommen habe. Im ersten Moment hatte ich keine Ahnung, was überhaupt auf mich zukommt. Ich konnte mir unter Dialyse, was da dazugehört, was das bedeutet, konnte mir im ersten Moment gar nichts vorstellen. Die ersten Eindrücke hat mir, wie gesagt, ein Mitpatient gegeben. Und mein erster Arzt, niedergelassener Arzt, hat mich sehr offen, sehr fair, sehr freundlich begrüßt. Und auch das Personal, die Schwestern und die Pfleger waren sehr, sehr offen, sind sehr kollegial umgegangen. Die waren auch damals alle in meinem Alter fast. Also da ist der Kontakt zu den Pflegern und Pflegerinnen einfacher gewesen. Wo ich eigentlich selber keinen Kontakt wollte, war zu meinen Mitpatienten. Eigentlich wollte ich mit denen gar nichts zu tun haben. Ich konnte zum Beispiel am Anfang das Wort Dialyse gar nicht aussprechen. Ich habe immer Blutwäsche gesagt. Ich habe es genommen, wie es gekommen ist. Und habe mir wenig Gedanken darüber gemacht, was das heißt, wie das weitergeht. Was ich von Anfang an wusste, dass wenn es möglich ist, möchte ich transplantiert werden. Und ich habe für mich so den eigenen Schluss gefasst, wenn einer wieder gesund wird, dann bin's ich. Und mit diesem Satz im Kopf bin ich mehr oder weniger in die ganze Geschichte hineingegangen und hineingestolpert.
Ich finde, es zeigt ja schon ganz gut, was Sie berichten, dass es, und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, und ich würde jetzt mal behaupten, es geht mir wahrscheinlich auch so in so einer Situation, dass man natürlich das nicht wahrhaben will und auch in gewisser Weise, sagen wir mal, auch sich versucht davon zu distanzieren. Man kann sich dem nicht entziehen, aber es braucht wahrscheinlich doch eine ganze Weile, bis man so eine Situation für sich selber verarbeitet und sozusagen dann auch zulassen will, dass die Situation sich so entwickelt hat, wie sie dann kommt wahrscheinlich, oder?
Ja, aber ich habe versucht, mein Leben ganz normal weiterzuleben. Ich bin ganz normal zur Arbeit gegangen, an den Dialysetag, wie gesagt, um 12 gegangen. An den anderen Tagen habe ich meine 8 Stunden gearbeitet. Ich habe meine Freizeit, meinen Freundeskreis weiter betreut. Ich habe eigentlich versucht, ganz normal weiterzuleben und habe mir wenig Gedanken darüber gemacht. Natürlich habe ich am Anfang das Problem mit der Ernährung, das war sogar noch vor der Dialyse. Ich sollte mich kaliumarm, phosphatarm ernähren. Wie macht man das? Ich habe dann, wie gesagt, ich habe bei der Stadt Stuttgart gearbeitet. Ich habe eine Diätberaterin, die dort in der Küche gearbeitet, aufgesucht. Die hat mir wochenlang Rezepte zusammengestellt, was ich esse und was ich nicht essen kann und soll, und habe mich versucht, an dem entlang zu hangeln. Und das Zweite war, ich habe die Dialyse sehr gut vertragen. Ich bin dorthin, habe meine 4 Stunden abgesessen. Klar war ich müde, aber selbst an den Abenden konnte ich noch Treffen mit Freunden durchführen. Und das habe ich weiterhin gemacht.
Ja, ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise, seinen Alltag dabei zu behalten. Auch das Arbeiten, gerade wenn man so jung ist, ist der Erhalt der Erwerbsfähigkeit, glaube ich, ein großes und ein wichtiges Thema. Und ja, klar, der junge Körper, der hält die Dialyse einfach auch sehr gut aus. Aber Sie haben ja dann doch den Entschluss gefasst, dass Sie sich für eine Transplantation listen lassen. Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet. Wie und wann haben Sie den Entschluss gefasst? Und wie war das genau? Wie lange mussten Sie dann wirklich warten? Und wie haben Sie die Zeit erlebt, als Sie schon auf der Warteliste waren?
Dass ich transplantiert werden will, hatte ich von Anfang an eigentlich im Kopf. Ich kann mich erinnern, nach meiner ersten Dialyse kam der Chef der Nephrologie in Stuttgart zu mir an mein Bett und hat gesagt, so, wie haben Sie die erste Dialyse vertragen? Ich habe gesagt, gut. Und jetzt fangen wir an, die Untersuchung, um sie auf die Transplantationsliste zu setzen. Das war für mich ein Lichtblick, ein Freudenmoment zu wissen, man macht weiter. Also ich werde in dieser Situation als Dialysepatient nicht verharren, sondern ich werde irgendwann transplantiert. Für mich war das klar, dass das der nächste Schritt ist. Wann der kommt, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt habe ich von den ganzen Themen so gut wie keine Ahnung. Und saß auf der Liste und habe mir aber auch keine Gedanken darüber gemacht, weil damals waren die Wartezeiten, wie gesagt, zwischen 3 und 4 Jahren. Dummerweise hat es bei mir dann bis zur ersten Transplantation schon mal 7 Jahre gedauert, weil ich, wie gesagt, Blutgruppe 0 negativ habe. Und ich bin da ganz offen mit umgegangen. Ich habe mit Patienten erlebt, die mit ihrem Schicksal gehadert haben. Ich habe einen jungen Mann, der sogar noch etwas jünger war wie ich, der kam gar nicht damit klar. Dem hat sein Vater dann eine Niere spendiert, aber der ist schier verzweifelt an der ganzen Geschichte. Das habe ich eigentlich nie so erlebt. Ich bin da, glaube ich, sehr gelassen in viele solche Dinge. Also mich bringt nichts. Also jetzt sage ich mal so, zur damaligen Zeit bringt mich nichts so schnell aus, oder hat mich nichts so schnell aus der Ruhe gebracht.
Jetzt haben Sie ja gesagt, 7 Jahre gedauert. Ich meine, das ist ja schon eine Phase, da kann man ja schon mal die Geduld verlieren, auch unterwegs. Ich meine, auch als junger Mensch, wenn man seiner Freizeit nachgeht, können Sie sich noch erinnern, wie das dann war, als tatsächlich das Angebot kam? Meistens klingelt ja das Telefon zu irgendeiner unerwarteten Zeit, irgendwie am späten Abend oder mitten in der Nacht. Wissen Sie das noch?
An dem Tag, dieses erste Angebot kam am Samstagnachmittag. Ich war gerade dabei, Mittag zu essen, wieder am späten Nachmittag. Kam der Anruf, war Arzt aus der Klinik dran, Herr Haag, was tun Sie gerade? Dann sage ich, Mittagessen. Dann sagt er, hören Sie sofort damit auf. Dann sage ich, und da habe ich gedacht, warum ruft er mich im helllichten Samstagnachmittag an? Hat er Langeweile? Und erst dann rückt er raus, wir haben ein Nierenangebot für Sie. Sind Sie gesund? Wollen Sie die Niere? Ja, okay. Also, dann hören Sie sofort mit dem Essen auf, kommen Sie bis 19 Uhr in die Klinik und dann geht's los. Und hab dann eine Tasche gepackt, hab einen Freund angerufen, den ich gebeten habe, mich ins Krankenhaus zu fahren, hab meine Eltern und meine Geschwister angerufen, dass ich jetzt diese Niere bekomme und bin losgezogen. Wurde dann auf der Intensivstation empfangen, wurde vorbereitet. Zur gleichen Zeit wurde eine junge Frau, die wahrscheinlich so in meinem Alter war, auch auf eine Transplantation in der Nacht vorbereitet. Und es hat dann von 19 Uhr war ich in der Klinik, irgendwann nachts um 1 bin ich dann in OP geschoben worden. Leider ging diese Transplantation völlig schief. Als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, habe ich gefragt, wie es aussieht, wie es geklappt hat. Die Schwester sagte, Arzt kommt gleich. Und dann kam, ich weiß nicht mehr, ob es der Operateur war oder ob es ein Nephrologe war, der kam und sagt, Ihre Niere mussten wir sofort wieder entnehmen. Die wurde akut abgestoßen. Wir haben sie sofort wieder entnommen. Das war ein Schock. Aber ich habe es akzeptiert. Warum? Ich wurde auch gefragt, warum nehmen Sie das so verhältnismäßig ruhig hin? Ich weiß es bis heute nicht, warum ich da so ruhig geblieben bin und das so akzeptiert habe, wie das gelaufen ist. Der Chirurg kam später und hat mir erklärt, er hat die Niere eingebaut. Und als er die Blutklemmen geöffnet hat und das Blut in die Niere geströmt ist, konnte er zugucken, wie diese Niere auf gut Deutsch schwarz geworden ist. Und dann hat er sie sofort wieder rausgemacht. Die junge Frau wurde nach mir dann transplantiert. Bei ihr hat es geklappt.
Also natürlich eine seltene Geschichte, dass so eine ganz hyperakute Reaktion da ist. ich sag mal, vielleicht die schönere Variante, dass es nicht nochmal eine extra Narkose, eine extra Operation dafür gebraucht hat. Ne? Aber es ist natürlich trotzdem etwas, wo man mit einer anderen Aussicht reingeht in sowas und dann am nächsten Tag natürlich in gewisser Weise eine böse Überraschung erlebt. Aber es war ja nicht die letzte Transplantation, Gott sei Dank, sondern wenn man so ein bisschen auf Ihre Vita schaut, dann mussten Sie jetzt zwar nochmal ein Jahr warten und dann war aber trotzdem nochmal die Chance wieder da.
Ja, eigentlich hätte ich wieder von vorne auf der Warteliste anfangen müssen. Das konnte man aber verhindern. Somit habe ich genau ein Jahr gewartet, bis das nächste Angebot kam. Das Problem war, ich war gar nicht zu Hause, sondern ich war bei meinen Eltern 80 Kilometer von Stuttgart entfernt. Ich wurde angerufen, mein Handy damals schon, ich hatte Ende der 90er Jahre schon Handy. Das lag in der Wohnung meiner Eltern. Ich war im Garten und habe eine Terrasse gebaut. Und sie haben mich nicht erreicht. Dann haben sie eine meiner Kontaktpersonen angerufen. Das ist ein Freund von mir, der aber auch Doktortitel hat. Zuerst haben die Ärzte vermutet, das sei nur mein Hausarzt. Zum Glück war eine befreundete Dialyseschwester dabei. Sagt sie, nee, das ist sein Freund. Und der hat dann nicht meine Eltern erreicht, weil niemand in der Wohnung war, sondern die Mieterin im Haus meiner Eltern. Und die kam in den Garten und sagt, der Herr Haag soll in Stuttgart anrufen. Welcher Herr Haag? Ich oder mein Vater? Und dann sagt er, ja, der junge Herr Haag. Und dann bin ich ins Telefon und habe gesagt, komm, wir haben eine Niere für Sie. Können Sie kommen? Wollen Sie sie? Das gleiche Spiel wieder. Und ich sage, ja, aber ich bin nicht zu Hause, also sprich 20 Kilometer vor Stuttgart, sondern 80 Kilometer weiter vorne. Ja, okay, kommen Sie bis, weiß gar nicht mehr, bis wann. Und dann klappt das. Dann habe ich gepackt, bin nicht selber gefahren. Meine Schwester hat mich dann nach Stuttgart ins Krankenhaus gefahren, hat mich dort abgeliefert. Und die Transplantation hat dann mehr oder weniger funktioniert. Und genau ein Jahr später.
Ja, das ist natürlich eine verrückte Geschichte. Und ich meine, in den wenigen Minuten, in denen Sie uns das präsentieren, ist das ein emotionales Auf und Ab, kann man sich nur im Entferntesten vorstellen, was da in der Zeit in Ihrem Leben los war und was das für Sie bedeutet hat. Wenn Sie dann sagen, einigermaßen geklappt, also dann gab es keine erneute hyperakute Abstoßung, aber wir wissen ja, dass es halt auch andere Komplikationen geben kann, auch wenn die Nierentransplantation definitiv das beste Nierenersatzverfahren ist, was den Patientinnen zur Verfügung steht mit den besten Gesundheitsaussichten und den besten Lebenserwartungen. Aber gab es dann da nach der zweiten Transplantation auch nochmal Probleme oder Komplikationen oder wie war der Verlauf dann?
Also Anfang, sie hat 2 bis 3 Tage benötigt, bis sie richtig angelaufen ist. Und dann lief es eigentlich sehr gut. Mich wollte sie schon nach 10, 14 Tagen entlassen. Und dann kam eine erste leichte Abstoßung. Und ich hatte dann eine erste Abstoßungstherapie. Somit wurden das 2 Wochen, dann 3 Wochen. Aber von da an hat alles funktioniert. Die Ausscheidung ist sehr gut gelaufen. Wie die Werte waren, kann ich mich heute, wie gesagt, das ist jetzt über 30 Jahre her, oder fast 30 Jahre her, nicht mehr erinnern. Aber es hat gut funktioniert. Ich habe die Medikamente soweit ganz gut vertragen. War dann einige Wochen zu Hause, um mich zu regenerieren. Bin dann, 10, 11 Wochen wieder ins Beruf eingestiegen und habe von da ab wieder ganz normal gearbeitet. Mit allem, was dazugehört. Natürlich hatte ich in den folgenden Jahren immer wieder kleinere Probleme. Ein Problem, das sehr deutlich auftrat, ich habe den Narbenbruch. Ich hatte noch auf der Intensivstation einen Hustenanfall, habe wohl die Hände auf den Bauch gedrückt, aber ich hatte selber das Gefühl, meine Niere fliegt jetzt nach oben. Und dann gab es einen Nierenbruch. Also ich hatte ein richtiges Eck im Bauch. Und da hat man dann beschlossen, 1 oder 2 Jahre später, weiß ich schon gar nicht mehr genau, ein Netz einzubauen, um diesen Bruch zu nach innen zu drücken.
Ja, das unterschätzt man ja gerne, ne? Das ist ja, die Niere sitzt ja da im Unterbauch, wiegt natürlich trotzdem 200 Gramm, die da normalerweise nicht auf den Bauch drücken, ja. Weiß nicht, ob Sie das dann im Verlauf, hat sich das auch längerfristig bemerkbar gemacht, dass da einfach ein Fremdkörper für Sie da ist? Oder wie haben Sie das empfunden?
Wenn ich heute auf die Stelle drücke, merke ich, dass da Widerstand ist. Also das spüre ich dann schon. Also, aber sonst habe ich keine Probleme damit gehabt. Ich könnte nicht sagen, also wenn ich es nicht selber wüsste, dass die auf der linken Seite sitzt. Ja, also, und wie gesagt, dieser Bruch wurde kaschiert und von daher. Natürlich sieht man heute mal im Bauch, wie gut und schön der vernarbt ist.
Und trotzdem war es ja so, ich meine, wir wissen, das mittlere Transplantat überleben, wir sind immer noch so ungefähr im 10-Jahres-Bereich. Die Niere hat ein bisschen länger gehalten, aber wissen Sie noch, wie sich das entwickelt hat, dass sich erste Anzeichen ergeben haben, dass das dann doch nicht reicht bis zum, sage ich mal, Lebensende mit dem einen Organ und wie das für Sie verlaufen ist?
Nach 12 Jahren ungefähr habe ich selber gemerkt, es verändert sich was. Es kam wieder diese Hitzewallungen, diese Schlappheit und sowas, das kam wieder. Also das war die gleiche Situation ungefähr wie vor der ersten Dialyse. Das kam wieder und dann war mir klar, oh, das wird doch nicht das sein. Habe das natürlich im ersten Moment weggeschoben, hatte aber Kontrolltermine. Und mein Nephrologe sagte dann irgendwann, naja, Ihre Niere gibt langsam den Geist auf. Dann sage ich, ja, ich habe es befürchtet. Dann sagt er, naja, im Moment sieht es noch ganz gut aus, aber wir müssen das ins Auge fassen. Vielleicht sollte man wieder einen Schand, ich hatte zwischendurch meinen Schand stilllegen lassen. Dann habe ich gesagt, ja, aber es eilt alles nicht. Und wurde dann wieder regelmäßiger zu Kontrollterminen einbestellt, also nicht mehr alle 3 Monate, sondern dann wieder wirklich jeden Monat oder glaube alle 14 Tage. Und im Laufe der Wochen und Monate hat sich die Situation sogar noch mal verbessert. Also die Nierenwerte wurden wieder besser und man konnte wieder lockerer damit umgehen. Das hat dann noch mal ein Jahr gedauert und als es ein Jahr später dann zum zweiten Mal wieder losging, hieß es dann, naja, also jetzt sieht es so aus, als ob es wirklich voll geht, aber Sie entscheiden, wann Sie an die Dialyse wieder gehen. Ich wollte das nicht so lange hinauszögern wie beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich am Schluss ein Kreha von 18. Und das hatte ich nie vor, wieder zu erreichen. Aber diese Verschlechterung, die kommt ja nicht von heute auf morgen. Die kommt ganz langsam und man gewöhnt sich dran. Und der Doktor hat immer gesagt, Sie entscheiden. Da habe ich gesagt, ja, es geht noch, läuft noch, funktioniert noch. Ne? Eines Tages ruft er an und sagt er, Herr Haag, Ihre Werte sehen so schlecht aus. Also wir können jetzt eins machen. Sie kommen übermorgen zur Dialyse oder Sie kommen nochmal in die Praxis, wir nehmen nochmal Blut ab und sehen, ob es wirklich so schlecht aussieht. Was machen wir? Und ich habe gesagt, naja, also bevor man jetzt lang rumtrickset, ich komme und fange wieder an. Und dann habe ich mit ihm vorher schon ein Gespräch geführt und ich hatte während meiner ersten Dialysezeit die damalige Nachtdialyse, die von abends 18 Uhr bis 23 Uhr ging, die habe ich rigoros abgelehnt. Ich habe gesagt, ich gehe nicht 8 Stunden arbeiten, komme dann hierher und gehe zur Dialyse, bin wohl kaputt. Kann aber nicht schlafen und muss morgens um 7 wieder zur Arbeit gehen. Wie gesagt, das hat mir ein Mitpatient empfohlen, das nie zu machen, weil er hat es gemacht und gesagt, das ist furchtbar. Und darum habe ich es abgelehnt. Als es dann wieder auf die Dialyse zuging, hat mein Arzt angefangen, so etwas rumzudrucksen. Und ich hatte schon Informationen zur richtigen Nachtdialyse, also über Nacht dort schlafen. Und als er so rumdruckste, sagte ich, Herr Dr. Nagel, wollen Sie mich zur Nachtdialyse, zur richtigen Nachtdialyse überreden? Ja, ich weiß, aber Sie wollen das nicht. Dann sage ich, doch, die mache ich. Guckt er mich an, warum? Dann sage ich, naja, das ist ganz was anderes. Ich kann meinen Arbeitstag gestalten, ich kann in gewisser Weise meinen Abend gestalte und dann komme ich zur Dialyse und schlafe und gehe am nächsten Morgen wieder zur Arbeit. Und so sind wir dann verblieben. Hab dann erst 6 Wochen tagsüber Dialyse gemacht, weil ich ja wieder einen Schand brauchte oder der schon gelegt war. Zur Eindialysierung in unserem Hauptzentrum und bin dann in das nächste Zentrum, in das kleinere Zentrum, wo dazu gehört, gegangen, die Nachtdialyse durchgeführt haben. Hab dort nochmal 2 oder 3 Tagesdialysen, damit das Personal mich kennenlernt und habe dann mit der Nachtdialyse angefangen. Und mein eigener Grund, es wirklich durchzuziehen, war, wenn ich schlafen kann, dann mache ich es. Und im Endeffekt, ich habe nachher immer gesagt, ich schlafe in der Dialyse fast besser wie zu Hause in meinem eigenen Bett. Aber die Schwestern haben mir gesagt, sie liegen auf dem Rücken, bewegen und drehen sich nicht. In den ersten Nächten haben die immer gesagt, wir mussten gucken, ob sie noch leben. So ruhig lagert sie immer im Bett. 10 Jahre habe ich diese Nachtdialyse gemacht und ich habe nur 10 Jahre nur auf dem Rücken geschlafen.
Okay, aber es war ja offensichtlich die perfekte Wahl für Sie, das zu machen. Und anscheinend, ich meine, es ist ja, fällt ja vielen durchaus auch schwer, da zu schlafen. Das ist natürlich auch eine Fähigkeit, dass man in einer ungewohnten Umgebung, noch dazu, wenn man dann an der Dialysemaschine angeschlossen ist, wirklich schlafen kann. Insofern, und das bestärkt natürlich den Eindruck, dass Sie halt einfach gut damit zurechtgekommen sind, nachdem Sie es so lange Zeit gemacht haben. Und nachdem Sie es nur 10 Jahre gemacht haben, würde ich vermuten, da waren Sie ja immer noch nicht, immer noch jung, sage ich mal, dass da nochmal eine Niere kam, oder?
Ja, die dritte Niere kam dann jetzt vor 2,5 Jahren. Ich war abends an der Dialyse. Dann kam der Anruf, oder ich muss dazu sagen, dann kam der erste Anruf einmal nachts an der Dialyse. 11, wir haben die Niere für Sie, können Sie kommen? Dann habe ich gesagt, ja, bis wann? Ja, bis morgen früh um 6. Dann wurde ich um 4 Uhr morgens abgehängt, habe mich dann ins Krankenhaus transportieren lassen, wurde vorbereitet. Und während ich schon auf der Intensivstation lag und vorbereitet wurde, habe ich mitbekommen, wie der betreuende Arzt Gespräche mit dem Namearzt geführt hat. Und dieser Arzt hat mir mitgeteilt, diese Niere kann man nicht wieder einbauen. Die ist so defekt, das bringt nichts. Somit haben sie alle Vorbereitungen abgebrochen. Und im Prinzip 4 Stunden später durfte ich dann wieder nach Hause gehen. Dann hat es nochmal 1,5 Jahre gedauert. Und dann kam der Anruf einem Sonntagnachmittag um 6. Wir haben die Niere. Wollen Sie sie? Sind Sie gesund? Können Sie kommen? Dann habe ich gesagt, ja. Und dann habe ich also wieder alle Vorbereitungen getroffen. War zwischen 8, 8:30 in der Klinik. Wurde wieder vorbereitet. Es hat sich dann aber in dieser Nacht gezögert. Ich wurde dann nachts noch auf der Intensivstation noch mal dialysiert und vorbereitet. Am Morgen kam dann der Chirurg, der mich operieren sollte. Der hat gleich gesagt, naja, die Stelle, wo wir die jetzt einbauen wollen, ist die, wo die erste Niere drin war. Da ist natürlich schon einiges verändert worden. Man müsste da sehr vorsichtig, kann es vielleicht Schwierigkeiten geben. Aber wir machen. Erstens, warum sie es immer noch verzögert, wie gesagt, es war Montagmorgen um 10 oder um 8, 9. Also zuerst muss man warten, dass sein Personal da ist. Und das war kurz vor Weihnachten 2022, als es überall in Europa, besonders in Deutschland, Schwabenland, sehr viel Glatteis gab. Und mir wurde gesagt, die Niere kommt aus Belgien. Und die muss halt erstmal nach Stuttgart kommen. Und um 11 hieß es dann, ja, jetzt ist die Niere da, jetzt geht's los. Und mittags um 1 wurde ich dann in OP geschoben. Und gerade weil es natürlich schon ein Operationsfeld war, das schon mal benutzt war, war es natürlich etwas schwieriger. Also die OP hat etwas länger gedauert. Ich weiß, meine Schwester hat gesagt, ich habe schon 3-mal angerufen und habe gefragt, wie es dir geht. Und sie sagen, ich sei immer noch im OP. Ich habe von dem Ganzen nicht viel mitgekriegt. Aber als ich dann, ich weiß gar nicht, ob ich nachts oder am nächsten Tag, kriege ich es nicht mit, aufgewacht bin, hat die Niere schon ihre ersten Funktionen aufgenommen und hat langsam ihre Arbeit begonnen. Anders wie beim ersten Mal, wo ja 2-3 Tage gedauert hat. Also die hat sehr schnell reagiert.
Ja, das ist extrem spannend. Das hört, also man hört ganz gebannt zu, wie in einem Krimi. Ja, und diese ersten Tröpfchen Urin nach der Transplantation sind ja ein bisschen wie der heilige Gral. Da freut sich natürlich das komplette Team und der Patient natürlich auch. Und hat es dann auch weiterhin die nächste Zeit gut funktioniert mit der Transplantatfunktion oder wie ging es weiter? Und ich glaube, Sie mussten ja aber auch dann wenige Zeit später einen weiteren Schicksalsschlag verkraften, oder?
Naja, also die Niere ist immer mehr angelaufen. Ich hatte etwas Problem. Meine früheren Ärzte haben immer gesagt, erklären Sie uns alles, sagen Sie alles, was ist. Meine jetzigen Ärzte oder vor 2 Jahren Ärzte, wenn ich zu denen was gesagt habe, ich habe nie das Gefühl gehabt, das interessiert die. Und das hat mir natürlich in der Psyche doch etwas Probleme bereitet. Ich habe mich dann mal mit einer Ärztin etwas angelegt. Aber die Niere selber funktionierte und hat funktioniert. Aber 2,5 Wochen knapp 2,5 Wochen nach dieser Transplantation. Oder zuerst muss ich sagen, was dazu kam. Es wurden Lymphgefäße in meinem Bein verletzt, am rechten Bein, wo die Niere eingebaut wurde. Es wurde mit begründet, nachdem das ja ein Feld war, das schon mal operiert war, das vernarbt war. Aber das kann man beheben. Das Bein wurde immer dicker. Der Facharzt, der das beheben kann, war leider im Weihnachtsurlaub. Hieß es, also ich muss mindestens bis Januar warten, bis der aus dem Urlaub zurückkommt. Vielleicht kann ich zwischendurch nach Hause. Okay, habe ich auch hingenommen. Und dann hatte ich an einem Morgen, so nach 2,5 Wochen, morgens einen Bandscheibenvorfall im Badezimmer. Kam mit Mühe und Not in mein Bett zurück und konnte aber... Ich hatte davor schon 1 oder 2 Anfälle, wo ich wusste, nach 3-4 Tagen beheben sie das, aber in dem Fall war es anders. Ich konnte mein reinigtes Bein nicht mehr anheben. Und das war auch so was, wo die Ärzte mir zuerst nichts gesagt haben. Und das hat 2-3 Tage gedauert. Und dann sind plötzlich Sonntagmittag mehrere Neurochirurgen bei mir erschienen. Der erste wollte mich sofort in OP schieben, auf gut Deutsch. Ich habe gesagt, Moment, so schnell schießen wir nicht. Und ja, aber das müssen Sie sich entscheiden, sonst bleibt es so. Und dann hat er gesagt, nee. Dann kam wohl die Oberärztin, die konnte mir das etwas genauer erklären. Und hat gesagt, also wäre schon wichtig, das. Dann sage ich, aber am Sonntagmittag entscheide ich das nicht, besonders nachdem ich knapp vor 3 Wochen transplantiert wurde. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ja, wir haben mit den Nephrologen schon gesprochen. Dann sage ich, da warten wir jetzt bis Montag. Vielleicht kann ich auch mit meinem niedergelassenen Orthopäden sprechen. So habe ich es dann auch gemacht. Mit dem Orthopäde konnte ich wohl nicht sprechen. Mein Chef der Nephrologie in Stuttgart hat im ersten Moment diese OP sogar abgelehnt. Aber nach Rücksprache und Konsultation hat er dann gesagt, ja, okay, wir machen es. Und dann wurde ich morgens in OP geschoben, zu dieser Bandscheiben-OP. Ich musste da auf den Bauch gelagert werden. Vorne war die Wunde, hinten musste ich operiert werden, also alles auf der rechten Seite. Sie haben mir hinterher erklärt, alle, die an diesem Morgen im OP-Saal waren, wurden geholt, um mich, als ich in Narkose lag, mich umzudrehen, auf den Bauch zu legen. Sie haben das extra so gepolstert und umgebaut, dass die Niere gut lag. Und die OP selber hat nur 1 Stunde gedauert. Als ich dann 10 wieder zurück auf Station war, hieß es, der Herr, der diese Lymphdrainage-Geschichte beheben kann, der wäre jetzt auch da, der hätte heute Mittag sich damit beschäftigen und das machen. Sind Sie mit einverstanden? Und ich habe gesagt, naja, klar. Dann haben wir gesagt, morgens eine Bandscheibe operiert und mittags hat man diese Lymphangiografie, heißt es, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, gemacht. Das hat wohl ein paar Stunden gedauert, aber da musste ich nur auf dem Rücken liegen und warte, bis diese Medikamente oder diese Mittel, die dafür abverreicht wurden, über die Zehe reagiert haben. Und hat funktioniert.
Also viele eindrückliche Erlebnisse, die da auch natürlich im Rahmen dieser Klinikbehandlungen auf Sie eingedrungen sind. Jetzt haben Sie ja schon, um mal ein bisschen so den Themenbereich von Ihnen selber zu verlassen, haben Sie ja sehr früh eigentlich begonnen, sich auch, sagen wir mal, abseits Ihrer eigenen Krankengeschichte mit dem Themenbereich zu beschäftigen und sind schon relativ früh dann ja auch in den Verein eingetreten, der baden-württembergischen Dialysepatienten, und haben da auch sozusagen, sagen wir mal, eine kleine weitere Karriere gestartet und sich für die Belange von Patientinnen und Patienten eingesetzt. Und das tun Sie ja bis heute aktiv. Was war da für Sie der Beweggrund, sich in diesen Bereich einzubringen? Ich meine, Sie haben ja schon erzählt, Sie waren natürlich, haben die Krankengeschichte, Sie waren weiterhin voll berufstätig, aber haben trotzdem dann auch da noch Zeit rein investiert, was ja nicht selbstverständlich ist.
Also Mitglied wurde ich durch meine Tante, die den Verein kannte. Die hat mich angemeldet und hat gesagt, da wirst du Mitglied, da kriegst du Informationen. Während meiner ersten Dialysezeit war ich gar nicht aktiv. Ich habe wohl diverse Veranstaltungen besucht, bin aber selber nicht aktiver. Als ich dann im Prinzip transplantiert wurde und ich wieder fit wurde, bin ich hin und habe gesagt, ja, ich bin jetzt aktiv, ich täte mitarbeiten. Mein Hauptgrund, dort einzusteigen und Patienten oder Mitpatienten zu informieren, war das, dass als ich krank wurde, 8, 9 Jahre zuvor, die Information, die ich erfahren hatte, was auf mich zukommt, wie das funktioniert. Ja, selbst, dass ich so schwer krank bin, das hat nicht funktioniert. Die Ärzte haben mir nicht viel erzählt. Ich wurde von meiner Hausärztin ins Krankenhaus geschickt zu einer Nierenbiopsie. Die wurde durchgeführt, musste einen Tag liegen. Am nächsten Tag hieß es, jetzt gehen Sie rüber zur Diätberatung und bekommen eine Aufklärung. Dann bin ich dorthin und dann hat er gesagt, kein Phosphat, kein Kalium, alles das dürfen Sie nicht mehr essen. Und dann habe ich die mit großen Augen angeschaut. Dann sagt die, wie, Sie wissen da nichts davon? Dann sage ich, nee, also Sie wissen doch, dass Sie schwer nierenkrank sind. Dann sage ich, schwer nierenkrank? Meine Hausärztin hat mich hierher geschickt zu einer Biopsie, um abzuklären, was mit meiner Niere ist. Aber dass ich schwer nierenkrank bin und auf die Dialyse auf mich zukommt, keine Ahnung. Dann sagt die Diätberaterin, dann muss ich Sie vielleicht nicht mehr weiter aufklären. Ich sage, nö, das bringt gar nichts. Ich bin zurück auf meine Station. Dann habe ich zuerst der Stationsarzt und danach den Oberarzt angepflammt, ob sie mich einfach bekloppt haltet. Ja, warum? Dann sage ich, warum sagt mir niemand, dass ich schwer nierenkrank bin? Ich gehe von einem Problem mit der Niere aus, ja, aber schwer nierenkrank, was heißt das? Was ist das? Und diese Situation, die war für mich dann nach der Transplantation der Sinn, in die Aufklärung, in die Beratung, in die Besprechung für meine Mitpatienten einzutreten. Somit habe ich mich dann beim Verein gemeldet und habe gesagt, ja, ich fange an, und habe dann so eine Gruppe als Ansprechpartner im Großraum Stuttgart übernommen und bin so aktiv geworden. Dass ich immer weiter aktiv war, es gab damals sogenannte Wellness-Wochenende, das war Beginn der sogenannten psychosozialen Begleitung für Nierenpatienten, die der Bundesverband Niere, oder damals hieß er noch ganz anders, aktiviert hat. Und Patienten durften ein Wochenende oder manchmal sogar eine Woche zum Treffen mit Patienten, mit Psychotherapeutinnen oder mit Psychopädagoginnen sich austauschen. Dort war ich dabei, und der damalige Vorsitzende hat eine flammende Rede für seinen Verein für seine Veranstaltungen gehalten und somit bin ich dann auch auf Bundesebene, nicht nur auf regionaler und Landesebene, sondern auch auf Bundesebene eingegangen. Und im Laufe der Jahre hat sich das immer weiterentwickelt.
Wie sehen denn da jetzt Ihre Aufgabenfelder aus oder können Sie mal grob skizzieren, was der Bundesverband Niere e.V., der vielleicht vielen von unseren Zuhörern eben noch nichts sagt, was der so grob macht und auf welchen Feldern der da aktiv ist oder wie Initiativen aussehen?
Ja, der Bundesverband Niere ist ein Zusammenschluss verschiedener Vereine auf regionaler und Landesebene zu einer Institution auf Bundesebene. Der Bundesverband selber besteht eigentlich nur aus seinen Vereinen. Es gibt seit neuestem zwei Vereine, die auf Bundesebene agieren, die direkt zum Bundesverband gehören. Aber alles andere sind örtlich, landmäßig, also bei uns Niere Baden-Württemberg. Wir haben Ansprechpartner in Baden-Württemberg. Dran und wir verteilen Informationen, wir haben eine eigene Zeitschrift, die von einer Redakteurin und einem Verlag herausgegeben wird. Wir sprechen mit Ärzten, wir sind vertreten bei diversen Kongressen und meistens unsere Vorsitzenden, unsere Leute, die daran arbeiten. Wir bieten, wie gesagt, diese Wellness-Seminare haben wir angeboten. Und wir werden auch gehört und geben auch Stellungnahmen zum Beispiel zum Transplantationsgesetz ab. Als 1997 das erste Transplantationsgesetz verabschiedet wurde, hat der Bundesverband Niere damals als einziger Verein eine Stellungnahme dazu abgegeben, wie er das sieht. Als vor 5, 6 Jahren dieses Transplantationsförderungsgesetz, ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt, besprochen wurde, waren wir immer daran beteiligt, was sehen wir, was ist für uns wichtig. Und wie gesagt, wir sind auch Ansprechpartner von verschiedenen Ärzteverbänden, ob der niedergelassenen Ärzte, aber auch von Ärzten, also von der Nephrologischen Gesellschaft, sind wir immer im Gespräch mit denen und sind dort auch involviert.
Und Gott sei Dank, muss man sagen, ist es ja auch so, denn wie Sie ja schon erzählt haben, es gab natürlich Zeiten, da wurden Patientinnen und Patienten, sagen wir mal, eher so ein bisschen unmündig behandelt, so kann man das, glaube ich, schon sagen. Und das hat sich natürlich auch gewandelt, ganz bewusst. Und man möchte natürlich, wir agieren ja im Interesse oder sollten im Interesse von Betroffenen agieren. Und umso wichtiger ist es natürlich auch, dass Patientenverbände gehört werden, wenn es um solche therapeutischen Aspekte geht. Und das hat sich ja in den letzten, sagen wir, 20 Jahren dramatisch gewandelt und hat einen ganz anderen Stellenwert auch aus politischer Sicht bekommen, dass eben Patientenverbände vorhanden sind und eben Patientinnen und Patienten sich einsetzen. Meine Frage wäre nochmal, wie ist denn das mit dem Nachwuchs in so einem Bereich? Ist es so, dass Sie sagen, da haben wir ganz viele junge Leute, die sich da auch für die Zukunft einsetzen und stark machen? Oder ist es auch eher so eine Geschichte, wo man sich schwer tut, junge Menschen zu motivieren, sich dafür am Ende dann einzusetzen und einzubringen?
Das ist ein ganz großes Problem, dass die jungen Menschen sich sehr viel ja übers Netz, übers Internet informieren und sagen, das reicht mir, das mache ich. Wir haben sehr große Nachwuchsprobleme. Ich bin seit 3 Monaten Vorsitzender von Niere Baden-Württemberg. Mit 68 Jahren bin ich dazu gewählt worden. Der Rest meines Vorstands ist alle über die 60er, bis auf 2. Einer ist Anfang 40 oder Mitte 40 und wir haben das ganz große Glück, dass wir einen jungen Mann mit Ende 20, Anfang 30 dazu gewinnen konnten, der jetzt eingestiegen ist. Wir hatten jahrelang immer wieder das Problem, auch dass Vereine sich auflösen. Der Bundesverband hatte vor 7, 8 Jahren noch ca. 170 Vereine Da haben sich inzwischen 30, 40 deutschlandweit aufgelöst. Also wir haben noch nur noch 130 Vereine und unsere Mitgliederzahlen sinken. Wir hatten hier in Baden-Württemberg mal zwischen 900 und 1000 Mitglieder. Wir sind knapp bei 400 heute noch. Und unser Altersdurchschnitt liegt wahrscheinlich einiges über 50. Das ist unser Problem. Auf der anderen Seite, ich führe seit 10 Jahren einen Stammtisch in Stuttgart, der jahrelang sehr verwaist. Ich habe den 3-mal stillgelegt, dann kamen wieder Patienten und sagen, ach, ich hätte doch gerne zu so Gespräche kommen. Und seit 2, 3 Jahren floriert er. In der Zwischenzeit sind wir rund 10 bis 15 Personen, die sagen, ja, wir kommen. Natürlich nicht regelmäßig und nicht immer, aber wir kommen. Und das sind meistens Leute, die Leben drinstehen, die auch übers Netz sich informieren, die aber merken, dass das, ich sage immer, das Face-to-Face-Gespräch von Angesicht zu Angesicht mit jemandem unterhalte, der mir was erklären kann, der dann sagen kann, ja, das habe ich auch erlebt, das funktioniert so oder so und das ist nicht so tragisch. Mir fällt da immer ein, dass ich mir selber vor ganz am Anfang meiner Krankheitskarriere auch mal bei sowas ging. Mir stand auch irgendeine Operation bevor und ich hatte eigentlich schon ein bisschen Muffe davor und war dann auf so einem Stammtisch und dann hat er gesagt, ja, ja, das habe ich auch schon, aber das ist harmlos. Das. Und das Gefühl habe ich, dass das langsam wieder kommt. Dass, aber das ist jetzt ein ganz neuer Trend und Tendenz. Ist nicht überall so, aber ich habe die Erfahrung gerade in Stuttgart gemacht.
Vielleicht da eine Anschlussfrage nochmal von mir. Hilft es Ihnen, hilft es den Patientenverbänden, wenn in den Behandlungszentren, in den Arztpraxen mehr darauf aufmerksam gemacht wird? Also wenn ich jetzt bei mir unten in das Wartezimmer gucke, dann hängt da auch kein großes Plakat vom Bundesverband Niere. Aber man kann sich ja vorstellen, dass es natürlich, wie Sie schon sagen, über Netzwerke im Internet, über soziale Medien Informationen sich verbreiten lassen. Aber eine Anlaufstelle, wo ja jeder Patient und jede Patientin vorbeikommt, sind ja eigentlich die Arztpraxen. Würde es Sinn machen, an dieser Stelle, und wir haben ja viele ZuhörerInnen, die eben genau zu dieser Gruppe gehören, würde es Sinn machen, dass wir uns da auch mehr einbringen für Sie, um Sie da zu unterstützen und Ihnen dabei zu helfen?
Ja, versuchen wir immer wieder. Wir versuchen alle paar Jahre Infomaterial an die Praxen rauszuschicken. Bei einigen klappt es, bei anderen klappt es nicht so. Wir hatten auch schon Plakate. Das hat nicht funktioniert. Wir sind immer überlegen, was können wir ändern. Also gut wäre es für uns, wenn am Anfang einer Dialysekarriere vielleicht darauf hingewiesen wird, es muss jetzt nicht direkt der Bundesverband sein. Wie gesagt, wir haben ja auch Regionalverbände. Hier hatten wir hier früher eine Ansprechpartnerin, die gibt es leider nicht mehr, weil ihr Partner, der Patient, verstorben ist. Aber es gibt in der Nähe einige, ansonsten bleibe immer noch ich und meine Kollegen rund um Stuttgart als Ansprechpartner. Und wir versuchen schon, den Kontakt zu diesen Leuten aufzubauen. Und wenn es hier vielleicht zum Beispiel Leute geben, die sagen, ja, ich würde mich auch engagieren, gerne. Und wenn Sie das als Ärzte, als Praxen weitergeben können, sind wir sehr dankbar dafür. Also wir sind da sehr, sehr offen dafür.
Ich finde es einen ganz wichtigen Input. Ich glaube, das kommt ein bisschen zu kurz in den Arztpraxen. Und Ihre Arbeit ist einfach so unheimlich wichtig, weil ich sehe es wie Sie, dass der persönliche Kontakt gerade bei der Krankheitsbewältigung, gerade dieser positive Austausch, die Ermutigung unheimlich wichtig sind, weil ja immer wieder schwierige Phasen während der Nierenkrankheit auftreten können, aber auch, weil das nicht zu unterschätzen ist, was für ein politisches Gewicht das halt haben kann, wenn Patientinnen sich zusammenschließen. Und vielleicht halt auch eben, wie es zum Beispiel beim nephrologischen Jahresgespräch ja ab und zu der Fall ist, mit bei Podiumsdiskussionen sind und laut auch ihre Meinung äußern, gerade wenn es sich jetzt im Umbruch befindet, wie die Dialysen weiterlaufen sollen, wenn man die Nierengesundheit vorantreiben will, dann braucht es unbedingt meiner Meinung nach auch die Stimme der Patientinnen, weil ja, nur die können äußern, wie es ihnen damit geht. Und deswegen versuche ich eigentlich immer auch auf Social Media und bei Instagram den Bundesverband Niere ein bisschen, ja, sichtbarer zu machen. Ich glaube, das ist vielleicht auch für die jüngeren KollegInnen eine Möglichkeit, sich da zu verbinden und die Inhalte zu teilen und natürlich über die Arztpraxen und in der persönlichen Ansprache an die Patientin, wie Sie gesagt haben, vielleicht am Anfang zur Dialysezeit da darauf aufmerksam zu machen und aufzuklären.
Ja, sind wir sehr froh darüber, wenn das versucht wird und gemacht wird. Mit Infomaterial werden wir unterstützen. Wir haben etwas das Problem, Corona hat viele unserer Strukturen kaputt gemacht. Ich weiß, in anderen Vereinen, in anderen Regionen läuft schon viel mehr. Wir haben das Problem, dass die Hauptaktiven von uns dann gesundheitlich sehr stark angeschlagen waren, als Corona vorbei war. Meine Kollegin, die mit mir aus Esslingen ist, hat durch Long-Covid-Probleme. Ich selber habe seit meiner Transplantation vor 3 Jahren auch immer wieder gesundheitliche Probleme. Also ich bin zurzeit mehr in den Kliniken und bei Ärzten wie irgendwas anderes. Von daher sind bei uns viele Strukturen zusammengebrochen, aber wir versuchen langsam, aber sicher, das alles wieder hochzufahren und wieder in Betrieb zu nehmen. Und ja, wir sind ehrenamtlich und wir sind selber Patienten. Also wir sind keine Berufsmenschen, die sich mit dem Beruf beschäftigen, und wir sind keine gesunden Menschen. Wir sind selber Patienten und das ist ja unser Erfahrungsschatz. Wir haben, wie Sie jetzt von mir gehört haben, ich habe einiges erlebt, und wenn ich die letzten 2 Jahre Revue passieren lasse, habe ich noch viel mehr dazu erlebt. Also ich bin kein Mediziner, ich werde auch nicht medizinisch beraten, aber ich werde immer aus meinem Erfahrungsschatz und das, was ich weiß und was ich kenne, Erfahrungen weitergeben.
Auf alle Fälle, das ist ein Riesenerfahrungsschatz. Es sind so viele Erkenntnisse und so viel Wissen, was Sie weiterzugeben haben. Und da gibt es noch ganz viele Patientinnen da draußen, die auch den Jüngeren oder den Neulingen was zu erzählen zu haben. Ich denke auch, klar, Corona, unsere PatientInnen, die waren halt arg betroffen, die mussten stark in die Isolation gehen. Aber wäre schön, wenn das ja jetzt wieder einen Aufschwung erfährt. Jetzt waren ja auch gerade die World Transplant Games in Dresden. Vielleicht hatte das eine gute Außenwirkung und ja, ermutigt halt einfach auch die jüngeren Leute mit so einem doch ganz tollen, aktiven Event und der Zusammenkunft jetzt wieder mehr in die Vereine zu gehen. Ich kann nur jeden ganz arg motivieren, weil da bestimmt ein großer Profit dabei ist. Und ich freue mich total, dass Sie heute bei uns zu Gast waren. Das war ein wirklich bereicherndes Gespräch. Ich möchte natürlich am Ende unserer Podcast-Folge heute natürlich auch nochmal allen Organspendern danken. Das ist vielleicht ein bisschen untergegangen bis jetzt, wenn wir da immer so freudig über so ein Ereignis des Organangebots sprechen, ist natürlich dabei auch immer ein Mensch verstorben. Das, glaube ich, darf nicht zu kurz kommen, aber dennoch geben diese Menschen ja einfach auch Leben weiter. Ja, und so hoffe ich, dass viele von ihren positiven Erfahrungen profitieren konnten von dem Gespräch heute und viele auch ÄrztInnen am Anfang der Weiterbildung oder noch in jüngeren Jahren da einen guten Erfahrungsschatz jetzt gewinnen konnten. Also nochmal vielen herzlichen Dank.
Gerne schön. Danke.
Danke, Herr Hack. Danke.